Die E-World Energy and Water steht vor der Tür. Vom 11. bis 13. Februar treffen sich die führenden Köpfe der Energiebranche in Essen. Tauchen Sie ein in die Themen der Zukunft. Von der Wasserstoffherstellung über digitale Technologien bis hin zu innovativen Speicherlösungen. Netzwerken Sie mit Entscheidern und gestalten Sie die Energiewirtschaft von morgen mit. Sichern Sie sich jetzt mit dem Code eWorldPodcast Ihr kostenfreies Ticket auf e-world-essen.com. Nutzen Sie den Code eWorldPodcast und seien Sie im Februar mit dabei.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Schon wieder ist es Mittwoch und das bedeutet, es gibt eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts, eurem Lieblingspodcast aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und ich begrüße natürlich wieder den Johannes. Und Johannes, wir haben wieder einen sehr interessanten Gast zu uns geholt.
Ja, hallo Martin und ein herzliches Willkommen an Robert Seehafer. Wieder wie letzte Woche besucht er uns hier aus dem Norden mit dem Thema Wasserstofferzeugung auf dem Meer. Hallo Robert.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Ja, hallo Robert. Ja, komm gleich mal mit einem schönen, trockenen Thema einzusteigen, was ich in der letzten Woche jetzt nicht mehr sozusagen als Frage jetzt untergebracht habe, aber das macht gar nichts, weil wir haben ja noch die Episode in dieser Woche. Diese Geschichte mit der Doppelnutzung, die haben wir ja zum Ende der letzten Episode so ein bisschen ja adressiert. Eben ja, ist es möglich, eben Windpark und Wasserstoff und dann auch vielleicht noch Aquakultur sozusagen alles auf einer Fläche unterzubringen. Wie sieht's denn aus deiner Sicht auf der regulatorischen Ebene aus oder auf der Ebene des Gesetzgebers? Sind solche Aktivitäten, eben H2-Erzeugung auf See, ist das was, was auf Seiten des Gesetzgebers schon angekommen ist quasi und was entsprechend halt geregelt ist und möglich ist? Oder besteht da noch Nachholbedarf? Ich frage deshalb, weil das ja so ein Thema ist, was von Gästen hier eigentlich relativ oft im Podcast genannt wird, auch dass man eigentlich auf der Seite der Technologie schon verhältnismäßig weit ist, aber man ab und zu das Gefühl hat, es werden einem eben Stöcke zwischen die Beine geworfen, weil man auf der Seite des Gesetzgebers oder der Regulatorik einfach noch nicht so weit ist.
Das ist ein wunderschönes, trockenes Thema, um an einer Bar zu sitzen, weil ja, dann können wir uns auch alle gleich hier ein Getränk bestellen und ein bisschen Flüssigkeit mit dazu bringen. Ja, aber danke für die Frage, Martin. Genau. Und auch vielen Dank, dass ich diese Woche wieder dabei sein darf. Ich versuche das trockene Thema so leicht wie möglich mal zu umschreiben. Ich würde auch ganz gerne in einfachen Worten bleiben. Wenn da jemand Fragen hat von den Zuhörerinnen und Zuhörern, dann gerne im Nachgang können wir uns mal in die Details da einreihen. Aber es ist schon auffällig, wir haben als Aquaventus ja die Idee, sagte ich ja letzte Woche schon, den Elektrolyseur mit aus Wasser zu nehmen, dann den Wasserstoff aus dem Windstrom direkt auf dem Wasser zu erzeugen und dann per Pipeline abzutransportieren. Die grundlegende Idee, ganz klar, die Pipeline ist im Verhältnis zu einem Stromkabel, ich will jetzt den Pipeline-Betreiber nicht zu nahe treten, aber noch eher Low-Tech, obwohl da auch viele technische Komponenten dabei sind. Aber so eine Konverterstation, 2 Gigawatt, das ist schon ein richtiges Ding. Nicht nur vom Preis her, aber auch von der Technologie und vom wie es da so funktioniert. Eine Pipeline ist dann eher ein bisschen ein dankbares Objekt. Dafür kann sie ein Vielfaches der Menge abtransportieren. Das heißt, die Aquaventus-Story weit draußen in der Nordsee, wir haben ja so einen lustigen Schnitt der ausschließlichen Wirtschaftszone, das geht bis 400 Kilometer, bis auf Höhe von Newcastle in England, wenn man sich das mal auf der Karte angucken will, so dann genau in die Mitte der Nordsee, das Deutschland exklusiv bewirtschaften kann. Und da macht halt die Elektrolyse Sinn, weil wir halt vermehrt, oder wie haben wir aus, oder ist unser Anspruch, 5 Stromkabel einsparen. Das Kabel ist genauso teuer wie eine Pipeline, wie letzte Woche schon gesagt. Das heißt, ich spare da ungefähr, habe halt nur 20% der Kosten als im Vergleich zum Stromnetzausbau. Ja. Weiterhin sind Stromnetze sehr gefragt, onshore wie offshore und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und global. Das heißt, die Lieferzeiten dieser Technologie ist jetzt, ich glaube, 8 Jahren geht's los, aber in 5 Jahren kriegt man erst das genaue Datum genannt. Also insofern ist hier auch nochmal ein Vorteil, den die Pipeline mit sich bringt und auch nicht zu verachten. Wir haben ja auch raumplanerische Elemente. Ich muss die Stromkabel immer mit einem gewissen Abstand auseinanderbauen. Die dürfen sich auch nicht kreuzen, weil wenn da große Strommengen durchgehen, werden die ziemlich warm. die dürfen den Meeresboden nicht mehr als 2 Grad oder 2 Kelvin, sagt man im Fachterminus, erwärmen. Und all diese Probleme habe ich bei der Pipeline nicht. Also wenn ich da einmal die an der Nordseeküste anlande, spare ich halt viele Stromkabel. Das hat einen Kostenvorteil, ist halt schneller gebaut und hat auch einen Umweltvorteil. Ein Eingriff in die Umwelt ist es immer, ne? Und jetzt, um nochmal auf die Frage zu kommen mit der Regulatorik, die du da eingangs meintest, in Deutschland ist es halt möglich, Windenergie als Strom abzuführen und auch Windenergie als Wasserstoff abzuführen. Das ist schon mal sehr gut. Hier, das ist ja die Grundlage von Aquaventus und auch unserem Vorhaben. Gemäß der Logik mit der Kostenersparnis vom Stromkabel oder Stromkabel versus Pipeline, je weiter raus ich gehe, desto mehr macht Offshore-Elektrolyse, das heißt der Elektrolyseur, direkt an der Windanlage Sinn, weil ich dann die Kosten einspare. Nun habe ich aber das Problem, dass ich also in der Nordsee, in der Zone 4 und 5, sagen wir, das ist auch die Einteilung von BSH, verschiedene Flächenpotenziale habe. Und wir haben da jetzt letztens in unserer Studie, die im September veröffentlicht wurde, ungefähr 14 Gigawatt an Fläche ausgemacht, die wir natürlich gemäß Windseegesetz, 70 GW ist das Ziel, ja auch abernten wollen, um uns im Jahr 2045 klimaneutral zu gestalten. Das ist ja das übergeordnete Ziel, das wollen wir haben. Wir wollen, ne, Wasserstoff ist ja kein Selbstzweck, auch die Windenergieanlagen in der Nordsee ist kein Selbstzweck. Wir wollen ja alles unsere Industrie defossilisieren, brauchen halt hierfür erneuerbaren Strom und auch grünen Wasserstoff. Und je weiter ich halt in die Nordsee rausgehe, desto mehr kommen halt diese Kostenvorteile zum Tragen. Habe ich aber allerdings im Zusammenspiel zwischen Wasserstoff und Strom auch einiges an technischen Herausforderungen für den Wasserstoff. Der Strom liegt nicht immer gleichmäßig an der PV-Anlage, wie auch am Onshore-Strom oder Offshore-Strom. Das heißt, ich muss hier den Elektrolyseur dementsprechend konfigurieren und halt auch robust designen. Ich habe dann einen speicherbaren Energieträger, den Wasserstoff, den ich dann halt per Pipeline an Land führen kann zu dem Offtake und auch in Kavernenspeicher, die ja in Norddeutschland schon aktuell getestet und gebaut werden. Das heißt, ich habe vom Ertragsprofil, wenn ich Strom und Wasserstoff vergleiche, eine viel größere Volatilität im Strom als perspektivisch im Wasserstoff. Der Wasserstoffmarkt, ich weiß, muss auch erstmal noch kommen, ne? Also da arbeiten wir alle dran. Das sind jetzt nur noch kleinere Ansätze und die Verträge, die gemacht werden, sind in der Regel halt bilateral zwischen Offtaker und Produzent, also zwischen Hersteller und Verbraucher. Aber jetzt kommt, und das ist halt der Aspekt, wo ich mal ein bisschen auf die Regulatorik eingehen möchte. In Deutschland denken wir halt sehr, ja, doch dann monothematisch, das heißt all electric oder all hydrogen. Also entweder wird aus dem Offshore-Wind Strom gewonnen, der wird per Kabel abgeführt und wird dann ins Onshore-Netz eingespeist. Und hier wissen wir, dass im Onshore-Netz muss er ja, also die Hauptverbraucher sitzen nicht in Wilhelmshaven und Stade und Emden, also die sitzen eher im süddeutschen Raum und da muss der Strom halt hin. Und da tun wir uns ja mit den aktuellen 9 Gigawatt, die wir in Offshore-Wind haben, schon deutlich schwer. Wie wollen wir das denn überhaupt bei 70 Gigawatt an Offshore-Wind haben? Also die Anlagen, die wir da in die Nordsee gebaut werden und auch in die Ostsee, die müssen den Strom ja dahin bringen oder die Energie dahin bringen, wo sie gebraucht wird. Ja. Und da gibt es halt auf der Stromtransportseite schon große Herausforderungen. Jetzt habe ich aber auf der anderen Seite, darf ich halt den Wasserstoff bauen, aber muss den gesetzlich als Insellösung bauen. Das heißt, ich muss, wenn ich eine 2 Tage lang keinen Wind hatte, muss ich mir da als Anlagenhersteller oder als Developer, als Anlagenbauer, Betreiber, muss ich mir da eine Batterie mit rausnehmen oder einen Dieselgenerator. Und 50 Meter weiter weht ein Windrad beispielsweise, was Strom erzeugt. Das ist irgendwie von der Logik her nicht so wirklich erquickend. Naja. Da haben wir uns auch der Frage da in der Studie, die wir im September veröffentlicht haben, hat nochmal gewidmet, nochmal gesagt, wie ist denn das, wenn die Parks, die Offshore-Wasserstoff herstellen, wenn die halt auch aus benachbarten Windparks, die es ja in der Nordsee zu Recht und zuhauf geben wird, wenn die halt da den Stromkabel, ein kleineres Stromkabel bekommen, um beispielsweise auch die Kommunikationsgeräte und Überwachungsanlagen halt mit Strom zu versorgen. Wir reden ja hier jetzt nicht um große Mengen. Wir reden ja hier nur, dass man die Anlagen im Standby-Modus führt. Also insofern gibt es da schon einen Kostenblock, der da eingespart werden kann. Und weiterhin, wenn ich dieses kleine Kabel in Zeiten von einem hohen Strompreis, also wenn nur dort der Wind weht, wenn ich da den Strom abführe, dann macht das ja auch ökonomisch Sinn, weil das heißt, ich habe einen preissenkenden Effekt auf den Strommarkt, weil ich habe einen hohen Preis, weil ich einen hohen Bedarf habe. Das heißt, ich komme dem Bedarf nach. Aber nun, das ist ein Teil des Szenarios, der sehr viel Ertrag für die Betreiber bringen würde, wenn sie halt Strom in zu hohen Preisen dann abführen, ist vorausgesetzt, der Strom wird nicht abgeriegelt. Und jetzt habe ich aber auch Windparks und wenn ich hier 70 kW denke, dann werden die ja zeitlich sehr hoch korreliert sein. Das heißt, wenn ich da so ein Windgebiet habe, was da drüber hinwegzieht, wo der Wind halt zwar innerhalb des Windgebietes unterschiedlich schnell weht, aber er weht und dann habe ich da 70 kW an Leistung. Nehmen wir mal ein kleines Zahlenbeispiel, auch wenn wir hier ein trockenes Thema haben, nehmen wir an, die laufen nur auf halber Kapazität, dann habe ich 30 kW an Strom anliegen. Im Durchschnitt in Deutschland brauche ich 80. Ich habe Onshore PV, ich habe Onshore Wind, die zeitgleich ja auch liefern. Das soll heißen, dass der Strom, der in dem Moment erzeugt wird, wenn alle Windparks sich drehen, da ist der Strompreis sehr gering. Das heißt, der Wert des Stromes ist sehr gering. Und in der Zeit muss halt Wasserstoff erzeugt werden. Und wenn es beispielsweise Phasen gibt wie im Sommer in der Mittagszeit, immer von 11 bis 14 Uhr, wo ich halt geringeren Verbrauch habe, aber sehr viel Leistung. Wir wollen 400 Gigawatt an Onshore-PV erzeugen. Ich sage es nochmal, 80 ist so der Schnitt, den wir in Deutschland verbrauchen. In Hochphasen brauchen wir 120 Gigawatt an Strom. Ich habe aber 400 alleine Onshore-PV. Das ist ein riesen Business-Case für Onshore-Elektrolyse. Ich hoffe auch, dass das kommt, dass das auch genutzt wird. Aber wenn ich jetzt den Elektrolyseur ohnehin durch die hohen Volllaststunden auf dem Meer schon stehen habe und dann ein kleines Kabel da liegen habe, könnte ich ja das Kabel ja auch in die andere Richtung nutzen und dann die Offshore-Elektrolyse halt weiter auslasten. Das heißt, das haben wir uns in dieser Studie auch angeschaut und wir kommen halt die Studie kommt zum Schluss, dass es mehr als überlegenswert ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 31 Milliarden an Kostenersparnisse, 31 Milliarden, das sind die Stromrechnung für alle deutschen Haushalte in einem Jahr, das wäre nicht zu vernachlässigen. Also wir müssen die Energiewende ja auch kosteneffizient machen. Und jetzt ganz schön lange geredet, aber jetzt zu deiner Frage. Diese kombinierten Anschlusskonzepte, das heißt, das Optimum im jeweiligen Erzeugungsmoment aus Strom und Wasserstoff herzustellen, ist in Deutschland offshore nicht erlaubt. Ganz einfach. Und das ist halt eine Sache, muss der Gesetzesgeber angehen. Das kostet ja nicht mal Geld.
Gibt es da Tendenzen, dass das angegangen wird?
Also ich denke schon. Wir sind natürlich hier die Ersten, die mit dem Thema um die Ecke gekommen sind mit der Studie. Aber es vermehren sich mehr und mehr Diskussionen, weil aktuell sich auch ganz stark das Bewusstsein für Kosteneffizienz und Erhaltung aller Möglichkeiten dreht. Man kann das ja auch umdrehen. Warum berauben wir uns in Deutschland dieser Möglichkeit? Weder in Holland, noch in Belgien, noch in England, noch in Schottland, noch in Norwegen, noch in Dänemark, also alle Nordsee-Anrainerstaaten, ist das so strukturiert. Also es gibt auch kein darüberliegendes EU-Richtlinie oder Gesetz, was das von Deutschland so verlangt. Vielleicht zum Hintergrund, ich will jetzt auch keinen Schuldigen suchen, Diese Einteilung All Electric oder All Hydrogen, die ist aus dem Jahr 2016. Und ihr wisst alle, dass sich seit 2016 in Wasserstoff einiges getan hat. Vielleicht ist es dann auch einfach mal Zeit, das Gesetz anzupassen und an den aktuellen Stand ranzuführen. Es ist einfach out of date, die Regelung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass in 2016 dann ein gründlicher deutscher Beamter gesagt hat, ich denke in meinen Boxen, Wasserstoff und Strom. Und jetzt stellt sich heraus, das ist Resultat der Studie. Andere Studien sagen genau das Gleiche. Das ist auch bei uns im Verein große Diskussion. Also gerade diese Flexibilität, neue Begriffe, Sektorenkopplung ja einen gewissen Wert hat. Und den müssen wir offshore genauso ermöglichen, regulatorisch, wie woanders auch.
Wenn wir nochmal kurz so ein bisschen jetzt halt von der regulatorischen Seite weggehen oder von der gesetzgeberischen Seite weggehen, von der politischen Seite weggehen, was ist denn aus deiner Sicht zudem noch erforderlich, um das Ganze jetzt zum Erfolg zu führen? Wir haben in der letzten Woche ja über die technologischen Aspekte so ein bisschen gesprochen und du hast jetzt ja auch sehr eindrücklich eben geschildert, wie sich es auf der regulatorischen Seite noch verändern muss oder eben weiterentwickeln muss. aber ist auf der technologischen Seite auch noch was, was euch so ein bisschen fehlt? Oder gibt es da sozusagen halt Milestones, die ihr jetzt abarbeiten wollt und müsst, um da wirklich mal voranzukommen?
Also das Feedback aus dem Verein ist, dass fehlen tut nichts. Mhm. Es muss nur regelrecht erprobt werden. Und oder sagen wir so, fehlen tun die Erfahrungswerte, um halt die Technologie halt mit einem gewissen Qualitätssiegel zu versehen und dann gewisse Performance-Zahl ranzuschreiben und zu sagen, solange hält das. Es ist natürlich eine kostenintensive Investition, also vom CapEx her. Aber ich glaube, wo aktuell noch so ein großes Fragezeichen sind, ist halt der OPEX. Und wenn man halt hier Infrastruktur oder Energieerzeugung betreibt, spielen beide Komponenten, Kostenkomponenten rein, um den Levelized Cost of Hydrogen halt zu ermitteln, brauche ich CapEx und OPEX. Bei CapEx ist alles klar, wir wissen, woran wir sind. Aber im OPEX gibt's halt noch die Fragestellung. Und das hatte ich, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt. Diese Elemente sind natürlich wichtig, um den großen Ausbau voranzutreiben, weil der Wasserstoff wird sich mit anderen Wasserstofferzeugungen halt und Importen halt auch messen müssen und soll natürlich halt auch kostengünstig erzeugt werden, weil ich meine, ne, das ist der Abnehmer, sehen wir ja jetzt aktuell auch, der hat ja schon guckt stark auf die Kosten, ist dann in Konkurrenz zu größtenteils fossilem Erdgas, fossiles Erdgaspreis gerade bei 30 Euro die Megawattstunde. Wenn ich das in Euro pro Kilogramm in Wasserstoffterms umrechne, komme ich bei 1 Euro pro Kilogramm raus. Also da sind wir mit nicht mal unter den super günstigen Bedingungen in Chile oder in den Maghreb-Staaten. Ja. Also insofern, das ist ja quasi die Benchmark, die wir anlegen müssen. Ja. Und da müssen wir uns ja auch kostentechnisch hinentwickeln. Also deine Frage, technologisch ist alles da. Nun muss es halt vernünftig aufgesetzt werden, Kostendegressionen und so weiter und so fort, damit wir halt uns dann hier auch vernünftig ins Energiesystem einreihen. Und daher auch der Gedanke, springe ich doch wieder zurück auf die Regulatorik und unsere Studie, obwohl nur ganz kurz, da ist halt diese Flexibilität, die hat halt auch einen Wert. Ne? Und diesen Wert, den muss ich heben. Wenn ich jetzt ein Energiesystem baue in Deutschland, was stark auf Wind und Sonne setzt, was komplett richtig ist, grüne Energie, dann werde ich auch sehr viele 3.000 oder 2.000 bis 3.000 Stunden im Jahr haben, wo der Strom quasi null und negativ ist. Und wenn die Faust, Stefan Wenzel vom BMWK, der sagt das immer ganz gerne, das ist sehr, sehr einträglich. Er sagt, den Strompreis mal 3, habe ich ungefähr den Wasserstoffpreis. Wenn der Strompreis null ist oder negativ, wenn ich das mal 3 nehme, dann sage ich mal ganz salopp, dann ist der Wasserstoff auch super günstig. Ne? Aber hier sehe ich halt auch wie wichtig halt dieses gemeinsame Denken, die Flexibilität hier vorangetrieben werden muss.
Ja.
Also null mal, keine Ahnung, 3 Kilo Wasserstoff, dann, also keiner wird es für 0 Euro verkaufen. Aber da komme ich auch weg von dieser dusseligen Champagner-Diskussion. Also wenn ich das ins System reinsetze, dann erfüllt da jeder Energieträger seine Leistung, je nachdem, wie stark er gebraucht wird. Und wir haben ja Märkte, die uns anzeigen, wie das funktioniert.
Ja. Wir hatten auch mal über diesen Aquaventus-Dreisprung gesprochen, wo es eben darum geht, das quasi jetzt alles zum Laufen zu bringen und wirklich dann zu schauen, dass quasi der Markt jetzt von eurer Seite, zumindest auf der Angebotsseite, entsteht. Magst du da noch mal ein paar Worte verlieren? Weil an sich ist es ja wirklich ein sinnvoller Weg, wie man hinkommt zu einem wirklich funktionierenden System.
Kann ich ganz kurz. Ich glaube, letzte Woche bin ich ja schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ich würde es vielleicht jetzt auch mal mit einer anderen Intonation machen wollen. Also Offshore-Elektrolyse und Offshore-Strom sind beide im Windseegesetz geregelt. Der Offshore-Strom, der gibt es ungefähr seit 15 Jahren, 15, 16, 17, 18 Jahren, aktuell 9 Gigawatt an Kapazität und weitere Flächen werden ja jetzt jedes Jahr verauktioniert. 30 Gigawatt an Kapazität wollen wir im Jahr 2030 haben. Das heißt, hier haben wir eine etablierte Industrie, die ist jetzt auch unter Druck, die hat natürlich auch Kostensteigerungseffekte, die sie auffangen müssen. Bisschen, was ich eingangs sagte, dass die Windräder zeitgleich drehen und dadurch die Erträge halt ein bisschen unter Druck geraten. Ne? Also das sind alles Elemente, die gibt es aber und die funktionieren. Was uns wichtig ist, ist, dass wir jetzt mit Offshore-Elektrolyse nicht mit Offshore-Strom verglichen werden. wir sind da technologisch noch nicht. Und dann sind wir wieder bei dem Dreisprung, das, was du sagtest, Johannes. Kleines Pilotprojekt, das sagt, okay, so funktioniert's, so geht's los. Die SEN1-Fläche mit einem Gigawatt, die wir in der Nordsee zugewiesen haben, für Offshore-Elektrolyse noch als Insellösung, nicht kombiniert mit einem kleineren Stromkabel. Das heißt, aktuell auch noch teurer im Bau und im Design. Die soll halt zeigen, dass es funktioniert und soll die Technologie halt nach vorne bringen, weil Sinn macht wiederum denn der dritte Sprung halt richtig raus aus Meer, nur wenn wir halt weit weg vom Festland sind, weil davor, wir brauchen ja das Elektron und wir müssen ja auch die Zone 1, 2, 3 halt per Kabel auch ans Stromnetz anschließen. Da beißt die Maus ja keinen Faden ab, ne? Deswegen ist dieser Dreisprung nochmal ganz wichtig oder den Punkt, den ich jetzt setzen möchte, dass man uns diesbezüglich nicht zu sehr vergleicht wie Offshore-Strom. Ne? Da wollen wir ja hin, aber da sind wir noch nicht. Deswegen brauchen wir noch zwei Tippelschritte davor.
Mhm. Ja, zum Abschluss noch vielleicht, Robert, möchtest du noch was loswerden, was jetzt über die Punkte hinausgeht, die wir im Podcast jetzt angesprochen haben in dieser Woche und in der letzten Woche? Ist noch, ja, sozusagen jetzt weniger wahrscheinlich jetzt auf die aktuelle Situation jetzt abhebend. Natürlich, hier ist das Chaos gerade in Deutschland mit der Regierung und so weiter, klar. Aber gibt's was, worauf du hinweisen möchtest oder was du dir wünschen würdest?
Vielleicht möchte ich mich auf alle Fälle, falls Mitglieder oder Sympathisanten von AquaVentus zuhören, möchte ich auf alle Fälle mich für die Unterstützung erstmal bedanken. Ich möchte mich auch bei euch für die Unterstützung bedanken, dass wir hier uns unterhalten können hier an der Bar und dass wir uns mal darüber austauschen können, weil ich glaube, es ist schon wichtig. Wir bewegen uns ja hier in einem Umfeld, da haben wir wenig Blaupausen. Wir können wenig in die USA oder nach Tschechien gucken und sagen, wir machen es genauso wie die. Wir sind mit dem Wasserstoff sehr ambitioniert in Deutschland. Da möchte ich mich auch bedanken bei allen, die dazu ihren Beitrag leisten, vom BMWK über DENA, über sämtliche Politiker, die das halt auch unterstützen. Und es ist halt auch neu. Ne? Neu heißt auch, wir müssen da zusammenarbeiten. Das ist halt eine Grundidee von AquaVentus, dass wir hier an einem Strang ziehen, dass wir gucken, wo sind die Hürden, die wir dann gemeinsam nehmen müssen. Und da möchte ich mich auch bei meinen Mitgliedern für die Unterstützung bedanken, vielleicht in die Richtung. Und wenn wir denn irgendwann mal, wenn es den Förderverein nicht mehr gibt und die Offshore-Elektrolyse ein konkurrenzfähiges Produkt am Markt ist, das man als Deutschland oder als Europa dann auch global exportieren kann, dann darf der Förderverein ja auch aufhören zu existieren. Ne? Und wenn wir dann alle als Konkurrenten auseinandergehen, freue ich mich auch auf. Aber
ja, genau.
Noch sehe ich nicht. Vielleicht ist es eher noch ein Plädoyer jetzt an den gesteckten Zielen, obwohl der Schwierigkeiten jetzt nicht nachzulassen. Natürlich wäre die eine oder andere Zeit eingerissen. Also jeder, der schon mal ein Projekt gemacht hat, glaube ich, ein deutlich kleineres als die Energiewende, wird wissen, dass solche Sachen immer auftreten. Aber man darf das große Ziel halt nicht aus den Augen vergessen und darf da jetzt irgendwie abrücken, weil man jetzt das in 2030 nicht schafft oder so. Ne? Glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns da hier nochmal darauf einigen, was wir hier gemeinsam vorhaben. Und es ist auch nicht so, dass wir, wenn wir 2030 erreicht haben und auch die Ziele erreicht hätten, dass wir dann in die Hände klatschen und sagen, so, jetzt haben wir es geschafft, jetzt machen wir so weiter wie bisher. Also das geht ja auch nicht. Das ist schon ein Transformationsprozess. Da müssen wir halt alle gemeinsam mitmachen, mitdenken, uns auch einbringen, so gut wie es geht und dürfen uns von den aktuellen Schwierigkeiten politisch, regulatorisch und wirtschaftlich jetzt auch nicht den Mut rauben lassen. Also es war so ein Plädoyer, ein bisschen Schakka-Schakka jetzt nochmal am Ende. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich halte Wasserstoff für einen fundamentalen Trend. Wir brauchen ihn, das ist auf alle Fälle richtig. Und innerhalb dieses Trends gibt es natürlich mal ein paar Ups und ein paar Downs. Ne?
Ja.
Also das, wenn man nach den ganzen Ups von 2020 bis 2022, ist vielleicht auch ganz okay, wenn wir da mal ein bisschen Luft rauslassen.
Ja, ne? Genau.
Ja, wir wünschen dir also da bei diesem Weg auf jeden Fall viel Erfolg, alles Gute und dass vielleicht auch mal die Timelines für dich spielen.
Weil ja, genau.
Ja, wirklich so, manchmal ist man da komplett außerhalb des Einflusses, was da passiert. Und ja, hoffentlich sehen wir dann bald wirklich die ersten Projekte in der Realität.
Ja, wunderbar. Würde mich sehr freuen. Also ich gucke mal auf die Uhr. Also wenn wir Ende 26 nochmal sprechen oder...
Auf jeden Fall.
Dann nehme ich aber mit auf die Nordsee.
Ja. Nee, genau, weil das ist ja dann super quasi, wo du erwähnt hast, der Verein ist irgendwann in Auflösung begriffen. Irgendwann in Auflösung begriffen. Wir können uns vielleicht Ende 26 oder Anfang 27 nochmal treffen und dann gucken, ob der Verein wirklich aufgelöst ist oder ob es euch immer noch braucht, sozusagen.
Genau. So, das machen wir gerne.
Ne? Super.
Ja, vielen Dank dir, Robert. Es war super interessant, mit dir zu sprechen.
Gerne.
Und die Einblicke aus dem Wasserstoff auf See-Projekt zu bekommen. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, irgendwelche Fragen habt, auch Fragen an den Robert, dann meldet euch gerne bei uns, entweder über die Webseite www.hydrogenbar.de. Da gibt es ein Kontaktformular oder direkt per E-Mail kontakt@hydrogenbar.de und wir nehmen eure Gedanken natürlich sehr gern auf und wenn ihr mit Robert in Kontakt kommen wollt, dann leiten wir das natürlich auch gern weiter.
Ja, genau. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet zu einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit, eine erfolgreiche Woche, ein schönes Wochenende. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Woche, wie gesagt, wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Servus.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao.